Herzlich willkommen zum Podcast der EFH Stuttgart mit Jörg Lackmann
und Thomas Povileit.
Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Wir kommen aus einer Zeit, in der der christliche Glaube die Gesellschaft geprägt hat. Mittlerweile aber spielt der Glaube für die meisten Zeitgenossen keine große Rolle mehr. Die Frage ist, warum ist das so? Welche Gedanken und welche gesellschaftlichen Entwicklungen haben uns im Blick auf den Glauben dahin gebracht, wo wir heute sind? Wenn wir das wissen, kann uns das helfen, das Denken unserer Zeit besser zu verstehen und eventuell gute Anknüpfungspunkte zu finden, wenn wir über das Evangelium reden. Thomas, wir wollen ja heute ein bisschen in die Geschichte eintauchen, wie das eben alles entstanden ist. Das ist ja gar nicht so einfach. Diese Weichen, die da gestellt worden sind, wo dann vom christlichen Gleis, wenn ich in dem Bild bleiben darf, jetzt eine neue Weichenstellung gebracht haben, die zu identifizieren in der Vergangenheit, oder? Weil da müssen wir wahrscheinlich ein paar hundert Jahre zurück oder je nachdem. Wie hast du dich dem dahin genähert?
Ja, also ich finde es auch, wie du sagst, schwierig, das zu identifizieren. Ich bin auch kein Historiker. Ich wüsste auch gar nicht, in welchem Geschichtsbuch soll ich denn danach lesen? Welchen Artikel soll ich lesen? Aber bekanntlich muss man ja nicht alles wissen. Man muss wissen, wo es steht, oder man muss wissen, wer es weiß. Und dass es auf die Frage fundierte Antworten gibt, das habe ich begonnen zu ahnen, als ich von dem Buch gehört habe, Ein säkulares Zeitalter. Das ist also von einem kanadischen Philosophen, Charles Taylor, geschrieben worden.
Christ oder nur?
Vielleicht ist er christlich. Ich weiß nicht genau, ob er überzeugter Christ ist. Das ist ein Buch aber mit 1300 Seiten. Also es war mir damals schon zu viel.
Ja.
Deswegen hatte ich mir ein Buch bestellt, das die Zusammenfassung bringt von diesen 1200
Seiten dann, oder?
Aber ich fand es enorm schwierig, da irgendwie durchzukommen. Und deswegen habe ich dann jemanden aus der Gemeinde gebeten, dass er das Buch doch lesen könnte und mir eine verständliche Zusammenfassung auf Deutsch gibt. Und das hat er auch gemacht. Und dann habe ich Taylors Thesen also einigermaßen verstanden, was Taylor meinte. Und dann hat jetzt neuerlich der Professor Carl Truman, der ist Kirchenhistoriker, der hat da angeknüpft. Der hat ein Buch geschrieben, nur 500 Seiten. Der Siegeszug des modernen Selbst hieß dieses Buch. Und das wollte ich immer wieder mal lesen. Und dann habe ich Glück gehabt. Dann ist vor kurzem eine Zusammenfassung von ihm selber erschienen, also von Truman. Das hat er dann...
Sehr nett von ihm.
Genau, und der Werbemedien hat es dann auch noch auf Deutsch übersetzt. Also ich habe den Link in den Shownotes platziert und habe ich gedacht, ja, das ist jetzt die Zeit, das Buch sollte ich jetzt auf jeden Fall lesen. Und diese Zusammenfassung heißt eben, so wie wir den Podcast genannt haben, Fremde neue Welt. Also im Grunde genommen bringt er die gleichen Thesen wie auch im großen Buch, aber er lässt diese ganzen Fußnoten, Belege und was er da hat weg und er kürzt manche Gedankengänge logischerweise ab. Und das habe ich gelesen jetzt, Fremde neue Welt. Und das fand ich sehr spannend. Also so spannend, dass ich dachte, hey, darüber lohnt es sich wirklich, zwei Podcasts zu machen. Also in einen kriegt man das sicher nicht rein. Das Buch hat viele Stärken, auf jeden Fall. Die größte Schwäche bei dem Buch empfinde ich, dass er wenig Bibelstellen bringt, um seine Argumentation zu unterstreichen. Also er zeigt eigentlich eher, so geht der Weg. Er ist Historiker.
Das würde ich jetzt einwenden, dass ich sage, wenn er was verstehen will, muss er sich ja nicht unbedingt damit auseinandersetzen, aus der kritischen Sicht.
Richtig, also das werfe ich ihm jetzt auch nicht vor. Das ist jetzt, wenn ich das lese, denke ich, hey, das ist ein bisschen Schwäche von meiner Seite aus. Aber ich meine, da bin ich eigentlich, denke ich, schon auch in der Lage, zu den verschiedenen Punkten, die er dann bringt, entsprechende Bibelstellen zu bringen. Das habe ich jetzt in Podcast dann eben auch einfließen lassen. Das ist dann im Buch selber, wenn da Bibelstellen vorkommen, nicht so stark drin, weil ich glaube, man muss schon anhand der Bibel auch prüfen, wo sind wir abgebogen, wie sind wir abgebogen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, da kann dieses Buch von Truman eine ziemlich starke Hilfe sein.
Jetzt ist es ja unzweifelhaft, dass unsere Gesellschaft doch auch von einigen Denkern sehr stark geprägt wird, teilweise sogar relativ lange zurück sind. Ich habe das mal bei Francis Schäfer gelesen. Er sagt immer, es kommen immer zuerst die Philosophen, dann kommen die Künstler und irgendwann und die Universitäten und irgendwann kommt es mal beim normalen Volk an. Das ist so.
Braucht seine Zeit.
Ja, das braucht, bis es durchsickert. Erstmal so in kleinen Zirkeln. Und ich nehme an, dass Truman das gemacht hat, das zu durchdringen und aufzubereiten, vor allem in im kleinen Buch, wie es dann am Ende angekommen ist.
Ja.
Wahrscheinlich lässt er diesen Zwischenprozess weg. Wo fangen wir dann jetzt an? Weil klar, vor sagen wir mal 100 oder 200 Jahren nehme ich mal an, dass er bei vielen Dingen ansetzt. Da wird ja in der Zeit das auch noch gar nicht so entfaltet gewesen sein, dass man wusste, ach, das wird jetzt die neue Denkrichtung, die in 100 Jahren dann richtig durchschlägt oder in 50 Jahren.
Das ist überhaupt das Problem, wenn du dich mit Geschichte beschäftigst, dann hast du plötzlich irgendwelche Gedanken, wo du siehst, ja, das ist jetzt wirklich durchgekommen über die Jahrhunderte, aber als die Leute gelebt haben, da haben die sich ja nicht hingesetzt und gesagt, so, jetzt denke ich mal was und im 21. Jahrhundert werden die Leute total begeistert sein davon, ist eher so der gegenteilige Effekt. Ich denke zum Beispiel an Nietzsche, der wird hier ja auch vorkommen, dass er erst nach seinem Tod so richtig entdeckt wurde. Und vor seinem Tod, 10 Jahre, war er sowieso im krankhaften Wahnsinn.
Psychiatrie.
Ja, genau. Ja. Oder auch Marx, der starb in Armut. Ja, er wollte ja die Arbeiterklasse eigentlich befreien aus der Armut.
Er war immer arm. Ich glaube, Engels musste ihn unterstützen, so wie ich das im Kopf hatte. Ja.
Deswegen glaube ich, man kann erst das eben in der Rückschau sagen, welche Gedanken waren entscheidend, um eben diese Kursänderungen oder sagen wir die Weichenstellungen da in der Geschichte zu bewirken. Und welche Gedanken haben dann ihre Zeit überdauert? Und was prägt uns auch heute? Das können wir von heute aus sagen. Ich glaube, andersrum geht es nicht, dass du dich ins Jahr 1780 beamst und sagst, ich weiß, das wird eben über die Jahrhunderte dann prägend sein. Im Grunde genommen geht es ja darum, dass wir als Menschen ganz bestimmten Glaubensgrundsätzen folgen. Lapidares Beispiel, als ich geboren wurde,
ja,
ist schon eine Weile her, ja, da hat man gedacht, also ein Mensch ist immer ein Mann oder eine Frau. Da hat man gar nicht drüber diskutiert, ob das Mann oder Frau ist. Das war ein Glaubensgrundsatz, den hat man nicht hinterfragt. Also ich kann nicht...
Aus biologischen Gründen teilweise würde ich jetzt... Aber ich weiß,
ja,
ich bin mal ruhig, ja?
Ja, und ich brauche Glaubensgrundsätze in meinem Leben. Also ich kann nicht immer wieder auf ein weißes Blatt irgendwas schreiben. Es gibt eben diese Glaubensgrundsätze, von denen gehe ich aus. Und dann ist es spannend, dass manche Glaubensgrundsätze sich über die Jahrzehnte eben verändern.
Ja.
Ja, also das mit den Geschlechtern, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren, ist es dann angekommen sozusagen, hat sich in unserer Gesellschaft eben verändert. Das ist ein neuer Glaubensgrundsatz geworden. Und ich glaube, das war ja deine Frage, wie kommen denn solche Gedanken durch die Jahrhunderte oder durch die Jahrzehnte? Sie werden zu einem neuen Glaubensgrundsatz. Und wenn ich den habe, dann muss ich eigentlich zurückgehen und sagen, sag mal, wer ist denn hier der Ideengeber? Und das, glaube ich, so ist es richtig und wichtig, an die Geschichte ranzugehen. Das macht Truman da auch.
Ja, klar. Das ist die Aufgabe von ihm als Historiker, einfach die wichtigen Punkte zu identifizieren und die dann zu entfalten, was er da für Quellen hat.
Ja.
Gehen wir doch mal rein. Was ist denn zum Beispiel, weil wir sind ja jetzt beim Thema Christentum allgemein, natürlich nicht die ganze Gesellschaft, das würde den Rahmen sprengen. Was ist denn da so ein Glaubensgrundsatz, der jetzt die Gesellschaft von dem Christentum weggeführt hat?
Also ein Glaubensgrundsatz ist zum Beispiel Moral. Ja, also man hatte immer eine Moral, das war eine von außen gegebene Norm.
Ja.
Das war dieses Blatt, von dem ich geredet habe, das wurde auch gar nicht hinterfragt. Also diese Norm war einfach gesetzt und ich hatte mich danach zu richten. Als Mensch ist das für mich verbindlich. Das ist ja auch eine Stück weit biblische Sichtweise. Also Gott gibt in 2. Mose 20 die 10 Gebote. Er sagt, das ist verbindlich. Also das hinterfrage ich dann auch nicht und sage, ja, aber das, nee, das sehe ich nicht so. Also es war einfach, ist einfach gesetzt. Und beim Nachdenken über diese moralischen Vorgaben wird man wahrscheinlich dann auch selber entdecken, was 5. Mose 10 zum Beispiel sagt, halte die Gebote des Herrn und seine Ordnungen dir zum Guten. Also, dass ich begreife, manche moralische Vorgaben sind wirklich gut für die Gesellschaft, sie sind gut auch für mein persönliches Leben, aber ich erlebe ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 3, dass Gottes Vorgaben eben stark hinterfragt werden. Also die Schlange sagte zur Eva, sollte Gott gesagt haben. Und am Ende stellt sie Gott sogar als Lügner dar, sagt, ihr werdet keineswegs sterben. Gott weiß, wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr sein wie er. Also Gott belügt euch. Das ist so die Botschaft der Schlange. Und das ist auch die Botschaft einiger Philosophen, die eben diesen äußeren Kompass, so nenne ich ihn mal, diese äußere Vorgabe zerstören wollen, um ihn dann nach innen zu nehmen.
Also nicht mehr ein Gebot, das gilt, von einer gewissen Autorität oder Religion vorgegeben, sondern auf einmal wird es in den Menschen verlagert, was gut und was böse
genau,
ist.
Genau, und damit wird es auch flexibel. Du magst andere Dinge in dir haben wie ich.
Ja.
Ja, also man nimmt diesen äußeren Kompass von außen und man legt ihn eben nach innen und dann schreibt jeder, um bei diesem Bild zu bleiben, auf seinen inneren Kompass die Himmelsrichtung eben dorthin, wo er denkt, dass das gut ist. Ja, also nicht, da ist Norden und da ist Süden, also oben und unten, sondern ich kann es auch rechts und links hinschreiben oder so. Und das, glaube ich, ist schon ein ganz wesentlicher Punkt gewesen, dass man diese Moral, die festgesetzt ist, einfach zur flexiblen inneren Moral macht.
Moral ist ja auch heute, würde ich sagen, eigentlich ein negativer Begriff. So wenn ich so den Klang höre. Wie ist denn das jetzt passiert? Weil früher war das ja wirklich so, da galt das dann. Und jetzt muss ja eine Entwicklung stattgefunden haben, dass die Menschen das akzeptiert haben. Dass auf einmal jeder was anderes denkt. Das hat ja auch gewisse Problematiken dann hinter sich, wenn jeder das selber bestimmen darf, was gut und was böse ist. Aber was waren denn da die Weichenstellungen in diesem Bereich der Gebote oder der Moral?
Also Truman macht hier Descartes zunächst mal aus, wobei er auch sagt, er ist sich nicht sicher, inwieweit hat Descartes manche Dinge bewusst so initiiert. Aber er sagt, die Aussage von Descartes ist ja, ich denke, also bin ich. Und man muss auch das Umfeld sehen. Descartes kommt ja aus einem Umfeld, wo er bei der Reformation gesehen hat, das, was man jahrhundertelang geglaubt hat, das wird plötzlich in Zweifel gezogen. Also die katholische Lehre. Das heißt, ich habe so einen ganz klaren äußeren Rahmen und der gerät jetzt ins Wanken. Und jetzt kommt mit Descartes der Gedanke auf, es kann eben hilfreicher sein, dass ich mich an mir selber festhalte als an äußeren Vorgaben. Ob die jetzt Moral oder was weiß ich irgendwie heißen. Und für Descartes war wichtig, alles in Zweifel zu ziehen. Also er war so ein radikaler Skeptiker. Und es konnte so weit gehen, dass er anfängt daran zu zweifeln, existiere ich denn überhaupt? Ja, also so weit kann der Zweifel gehen.
Ja.
Und dann hat er gedacht, es muss was geben, an dem ich mich festhalte, dass ich weiß, ich existiere. Und das ist dann ganz spannend. Das ist bei Descartes das eigene Denken. Also man muss sich das so vorstellen, der René fragt sich, existiere ich überhaupt? Und während er sich das fragt, fällt ihm auf, Mensch, ich denke ja. Und weil ich denke, muss es mich geben. Also bringt diese Erkenntnis mich zur Ruhe, ich denke, also bin ich.
Ja.
Und Truman sagt, also hier wird die Tatsache, dass ich denke, zur Gewissheit, ich bin. Es ist für Descartes nicht der Körper. Es ist nicht, ich schaue in den Spiegel und da sehe ich mich und deswegen weiß ich, ich bin, sondern ich denke, also bin ich. Und Truman sagt, das war im Nachhinein eine ganz entscheidende Weichenstellung, auch wenn sich vielleicht die K der Konsequenz seiner Aussage eben gar nicht bewusst war, aber er macht sein Denken zur Autorität. Und das bedeutet, damit habe ich eine weitere Autorität neben der äußeren Moral.
Das heißt, es war praktisch, er war ja Zeitgenosse von der Reformation, von Luther, ziemlich gleich gelebt wie er. Es war in diesem Umfeld, wo eben die Autoritäten angegriffen wurden, allerdings von einer anderen Autorität, nämlich der Schrift.
Ja.
Aber das scheint er nicht so in die Richtung gedacht zu haben, sondern er ist dann in die Richtung des Humanismus, der ja damals auch relativ stark war, gegangen, dass dann der Mensch das macht. Jetzt weiß ich nicht, ob das damals schon, ja, die Humanisten hatten schon einen großen Einfluss. Erasmus von Rotterdam hat ja mit Luther groß diskutiert.
Ja.
Aber deswegen haben wir ja heute noch nicht diesen Gedanken. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Weil allein mit dem Gedanken hast du doch deine Moral nicht noch nach innen verlegt, oder?
Richtig. Also Descartes hat angefangen im Grunde genommen damit. Aber es gab jemanden, der ja massiv weitergemacht hat. Und das war eben Rousseau.
Ja, also 100 Jahre später.
Genau, ja. Also Descartes hat dieses kleine Samenkorn da in die Erde des Denkens gepflanzt, sage ich einfach mal. Ja. Und das ist dann unter Rousseau ganz, ganz kräftig gewachsen. Also Rousseau, vielleicht mal als Erklärung, war ja ein Multitalent, Genfer, Philosoph. Der hat durch sein Denken diese ganze kulturgeschichtliche Bewegung der Romantik geprägt. Also da geht es ja stark auch ums Gefühl. Und Gefühle sind ja wichtig, das ist entscheidend, aber da wird das Gefühl zum Kompass. Also Descartes sagt, es ist wichtig, dass der Kompass in dir ist, also übertragen. Und jetzt sagt Rousseau, ich sage dir, was dieser Kompass ist. Dieser Kompass ist das Gefühl.
Also er ist von der Vernunft zum Gefühl gegangen.
Genau,
er weil kommt Descartes war ja viel auch bei der Vernunft.
Stärker, viel stärker darüber. Ich meine, Rousseau war menschlich schwierig. Er gilt, wenn man so Berichte liest, als sehr eigensinnig, unausstehlich. Er hat 5 Kinder gehabt, die hat er alle nach der Geburt gleich ins Waisenhaus geschickt. Also und damit in den sicheren Tod.
Von einer Frau, weißt du das?
Oder? Ich glaube, von unterschiedlichen Frauen.
Ja, okay.
Ja. Das war. Aber er war trotz alledem philosophisch eben sehr prägend und er knüpft gewissermaßen, kann man schon sagen, bei Descartes an. Der eben sagt, das Denken gibt mir Gewissheit. Und Rousseau sagt, es ist nicht nur das Denken, sondern vor allen Dingen sind es deine Gefühle. Die sind von zentraler Bedeutung, was du bist. Und er ist davon überzeugt, dass die Gesellschaft, und das kommt schon bei ihm, einen zerstörenden Einfluss auf unser Selbst ausübt, in dem Maß, in dem sie uns nämlich hindert, unsere Gefühle in gewisser Weise zu leben. Also es hört sich sehr modern an, aber ist 18. Jahrhundert. Also er vertritt schon heute, oder die heutige These, folge deinen Gefühlen, folge deinem Herzen. Und die Bibel warnt mich. Sie sagt, ey, dein Herz ist trügerisch, wenn ich an Jeremia 17 denke. Und Rousseau sagt, nein, mach das. Und die Bibel sagt mir, hey, da kann sich Sachen, oder Sachen können sich super anfühlen und sie sind falsch. Oder Sachen können sich echt anfühlen wie, ja, das will ich eigentlich nicht machen. Und es ist genau richtig, es zu tun. Also prüfe auf jeden Fall dein Gefühl. Stimmt es mit der Schrift überein? Und Rousseau sagt, nee, folge deinem Gefühl. Und Rousseau kann wirklich nichts mit der Tatsache anfangen, auch, dass der Mensch von Natur schlecht ist, die Lehre der Bibel. Er lehnt auch die Lehre von der Erbsünde ab. Die zeigt ja, es ist nichts Gutes in mir. Und es ist auch keine persönliche Schuld, also Sünde ist für Rousseau keine persönliche Schuld. Es ist zuallererst die Gesellschaft, das ist immer wieder sein Punkt, die mich einengt. Nicht der Einzelne ist das Problem ist die Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft das Problem ist, weil sie eben den Einzelnen verbiegt und kaputt macht, dann sind die Institutionen des Staates das böse Werkzeug der Gesellschaft.
Ja.
Also so ist sein Denken und deshalb müssen die Institutionen dem Einzelnen dienen und nicht ihn reglementieren. Das klingt sehr vertraut.
Das heißt, er hat praktisch das umgekehrt, was früher noch halbwegs da war. Also früher war die Sünde in dem Einzelnen drin und die Autorität war außen. Und jetzt sagt er, die Autorität ist jetzt nach innen gewandert, mit deinem erst Vernunft, dann dein Gefühl, aber die Sünde praktisch, das Verantwortliche ist jetzt außen. Also genau umgedreht.
Er dreht es
wie es früher war.
Ja, er dreht es genau um und er sagt, und weil das Außen jetzt ist und weil das mich einengt, deswegen muss ich das eben bekämpfen. Also wenn jemand zu Rousseau gesagt hat, das ist zum Beispiel nicht in Ordnung, Rousseau, dass du Kinder machst und für die Kinder dann nicht sorgst, den muss ich bekämpfen, denn allein diese Aussage schränkt ja schon meine Freiheit als Rousseau ein. Also schon sehr, sehr radikal. Später in den 60er wird man dann sagen, macht kaputt, was euch kaputt macht.
Also in den 1960ern.
1960er,
ja. Genau. Ja, ist klar.
Und da haben wir hier schon diese Grundlage, also diese entscheidende Weichenstellung. Er sucht das Böse nicht im Menschen, sondern außerhalb des Menschen in der Gesellschaft. Ist natürlich interessant, wie können denn gute Menschen eine böse Gesellschaft darstellen? Ja, aber diese Frage löst man nicht so. Und Also für mich klingt das biblische Menschenbild da viel alltagsnah, eben als die philosophischen Gedanken Rousseaus. Der Jesus sagt in Markus 7, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit. Und das hat Rousseau überhaupt nicht gesehen. Er betont im Grunde genommen...
Also ich finde die biblische Ansicht jetzt auch logischer, wie du sagst. Ja. Weil warum soll die Gesellschaft böse sein, wenn der Einzelne gut ist? Eben. Wie kommt dann das Böse daher?
Genau. Woher? Also ich gehe nur von mir selber aus. Mhm. Wir sind auch auf dem Weg zu einem immer stärkeren Individualismus.
Ja.
Also ich sehe nur mich selber. Und das ist Rousseaus Botschaft. Mhm. Ich glaube, das muss man verstehen. Folge deinem Gefühl, folge deinem Herzen. Das Gefühl wird zur Autorität, also zur echten Autorität.
Mhm.
Und das betont man ja gerade auch in der Romantik, für die Rousseau ja ein Stück weit steht. Die Subjektivität des Individuums, also die Stimme des Herzens, wird zur leitenden Kraft. Da hänge ich mich dran. Ich habe mich erinnert, das steht jetzt nicht bei Truman drin, aber Schleiermacher wird das später in der Theologie auch unterstreichen mit seinem berühmten Satz, Religion ist das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Also auch Religion ist Gefühlssache, die sich nicht unbedingt auf Tatsachen stützt.
Mhm.
Also Rousseau sagt, das Wesentliche im Leben ist das Gefühl und bisher lag die Autorität außerhalb von mir durch das Wort Gottes oder andere Wertvorgaben. Jetzt verlagere ich das nach innen, das Gefühl wird meine Autorität. Ich muss meinem Herzen folgen und da müssen wir einfach Rousseau deutlich widersprechen und sagen, nein, folge nicht deinem Herzen. Folge dem Wort Gottes. Der Jesus sagt in Johannes 12, das Wort, das ich geredet habe, wird euch richten am letzten Tage. Und da kannst du nicht sagen, ja, das war zwar nach dem Wort Gottes falsch, aber du, das hat sich gut angefühlt für mich.
Das wäre seine Botschaft. Denken,
ja.
Jetzt sind wir aber immer noch, also Rousseau ist über 200 Jahre zurück, Schleiermacher war auch... Anfang 19. Jahrhunderts oder Mitte, wenn ich mich recht entsinne. Also wir sind noch eine ganze Ecke von unserer Zeit entfernt.
Mhm.
Wobei mit den 60er Jahren fand ich spannend, da wurden ja so alte Philosophen oder auch die neueren ja unglaublich diskutiert.
Ja.
Also die hatten da durchaus Einfluss. Aber jetzt müssen wir trotzdem noch 200 Jahre überspringen. Wie hat denn jetzt diese Gedankenwelt es ins 21. Jahrhundert oder geschafft?
Mhm. Ja, es gibt natürlich noch ein paar Leute, also man könnte wahrscheinlich viel mehr nehmen, als Truman zeigt, aber er pickt ja einige raus. Er sagt, wer da auch ganz stark dran gearbeitet hat, eben gerade diese äußeren Autoritäten abzuschaffen, war Karl Marx.
Mhm. Also 100 Jahre sind wir jetzt, etwas stärker als 100 Jahre sind wir jetzt inzwischen da.
Ja. Also er hat die Moral, Marx jetzt, vor allen Dingen mit der Religion verbunden. Also für ihn ist Religion das wesentliche Mittel, um die ungerechten wirtschaftlichen Verhältnisse eben aufrecht zu erhalten. Und darauf zielen die Sätze von Marx, die so berühmt geworden sind. Religion ist Opium für das Volk. Er sagt, ja, Religion fühlt sich gut an, aber es berauscht mich in Wirklichkeit. Und es lässt mich eben im Gedankennebel zurück, der nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und da streift er ebenfalls die Gedanken von Rousseau. Er sagt, ja, mein moralischer Kompass, das ist eben mein Gefühl, hat Rousseau gesagt. Und Marx sagt, es gibt keine übergeordnete Moral. Moralische Regeln sind für ihn unterdrückend.
Das heißt, er schafft es jetzt ganz ab, während
Rousseau
noch Moral anerkannt hat, aber nach innen verlegt hat, wird sie jetzt ganz abgeschafft.
Genau, er sagt, Religion ist nur ein Märchen. Das wird von der herrschenden Klasse eingesetzt, um die Arbeiter in Abhängigkeit von ihnen zu halten. Also nur ein Instrument gesellschaftlicher Unterdrückung. Er geht davon aus, Glaube beruht auf keinen Tatsachen. Das ist nur Fiktion.
Mhm.
Das ist so ganz anders als 1. Korinther 15, wo Paulus ja von den Fakten des Glaubens redet und sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also ihm geht es um Fakten, nicht um Fiktion. Vielleicht denke an Hebräer 11, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Aber Marx denkt, nee, Menschen sind berauscht von Religion, die hat ihnen die herrschende Klasse wie Opium eingegeben und deshalb können sie nicht mehr klar denken und deshalb verstehen sie auch nicht, Religion ist nur ein Mittel, um Menschen zu unterdrücken, schafft die Moral ab. Bisschen wichtig.
Das heißt, wir kommen jetzt, wir haben gestartet im 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, 1500 und Zeit der Reformation.
Ja.
und des Humanismus. Und da gab es noch äußere Autoritäten und die Religion wurde noch nicht angegriffen, sondern die Moral wurde nach innen verlegt, erst zum Vernunft, zum Gefühl.
Ja.
Und jetzt inzwischen, wir sind jetzt schon im Anfang des 20. Jahrhunderts, wird die Religion schon abgelehnt. Wir haben einen reinen Materialismus, wo wir nur auf wirtschaftliche Verhältnisse gucken, ist ja ein ganz anderes Feld. Da wird ja gar nicht mehr auf das Innere oder die Seele geguckt, sondern bloß gesagt, jetzt dies und jenes. Hat natürlich mit der Industrialisierung zu tun, die dann im Jahrhundert davor entstanden ist, mit diesen Problematiken da war. Aber er blendet praktisch die geistliche Ebene aus.
Ja,
die ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, wir haben in 300 Jahren jetzt eine Entwicklung weg vom Geistlichen hin zum Materiellen gegen die Religion und auch gegen die Moral. Die ist jetzt gar nicht mehr im philosophischen Denken.
Richtig. Du hast zum Beispiel jetzt auch bei Luther, denk mal an Tetzel mit seinem Ablass. Ja, dass er den Ablass konnte er verkaufen, weil die Menschen einfach den Himmel in ihrem Herzen hatten, in Anführungsstrichen, oder in ihrem Denken, müsste man eher sagen. Das rückt jetzt immer mehr weg. Also Tetzel hätte Marx ganz sicher keinen Ablass verkaufen können. Ja, weil er einfach gesagt hat, das gibt es überhaupt
ganz
nicht.
Ganz nebenbei hatte Marx kein Geld, wie wir wissen, da er verarmt gestorben ist.
Genau.
Aber gut, es war was anderes. Ja.
Also ich glaube, dass diese Einflüsse von Marx echte Granaten waren. Die haben ganz, ganz große Löcher in die moralische Mauer gesprengt. Und ich verstehe Moral jetzt nicht negativ, sondern eher als eine Schutzfunktion. So, auch eine gesellschaftliche Schutzfunktion. Vor allen Dingen deshalb, das ist unsere deutsche Geschichte, weil Marx ja in den 40 Jahren nach dem Krieg oder noch mehr einfach hoch und runter gebetet wurde in den Schulen der damaligen DDR. Das heißt, es ist einfach in den Köpfen derer, die jetzt dort erzogen worden sind. Also Marx ist da drin. Den kann man nicht einfach rausnehmen. Und das macht es spannend, weil da ist wirklich ein ganz anderes Denken teilweise da. Aber es gab dann, fand ich auch interessant, Truman zeigt es noch zwei weitere Männer, auf die er dann sein Scheinwerferlicht lenkt. Das ist einmal Nietzsche und Oscar Wilde.
Oh, den zweiten hatte ich nicht auf dem Plan.
Ja.
Nietzsche, okay, aber...
Genau. Ja. Also das waren Zeitgenossen von Marx interessanterweise, aber sie haben sich wahrscheinlich nie getroffen, wobei man sagen muss, Nietzsche und Wilde, die können voneinander gewusst haben, also weil die hatten teilweise ähnliche Bekannte oder sowas. Und für Nietzsche ist genauso wie für Marx die Religion die Quelle der Moral und damit ein Dorn im Auge. Also Nietzsche als Philosoph lässt den tollen Menschen in seiner Kernschrift Die fröhliche Wissenschaft sagen, wohin ist Gott? Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet.
Gott ist tot, kommt Gott ja auch von ihm. Gott ist
tot,
ja.
Genau, das kommt von ihm. Und damit will er deutlich machen, das ist ganz spannend, die Philosophen der Aufklärung würden zwar seiner Aussage zustimmen, Gott ist tot, aber sie haben nicht weitergedacht, sagt Nietzsche. Selbst Immanuel Kant, für den hat Gott keine Rolle gespielt, aber dann fängt er doch wieder an mit Moral und Voraussetzung, weil die Leute natürlich auch gesellschaftlich gedacht haben. Die haben gewusst, wir brauchen etwas, an dem wir uns festhalten, und Nietzsche sagt, nein, ihr habt nicht zu Ende gedacht, ihr müsst wirklich mal zu Ende denken. Wenn Gott nicht mehr existiert, dann ändert das alles. Und da war er schon konsequent, muss man sagen. Also er versucht es wirklich dann auch zu begründen und er sagt eben, ja, Moral ist eben manipulativ. Religion wird benutzt, um Macht auszuüben. Das hat zum Teil auch Marx schon gesagt, und nach Nietzsche sagt, aber ja, Moral hat auch was für die Schwachen was. Ja, also wenn ich sehe, was die Starken tun, dann nehme ich die Moral und sage, das ist böse, was die tun, und ich bin derjenige, der auf der guten Seite eigentlich dasteht. Also es wird auf der einen und auf der anderen Seite auch verwendet. Und er sagt einfach, Religion ist für die Schwachen eben eine Krücke, um den Herausforderungen, den wirklichen Herausforderungen auszuweichen. Aber wenn es keinen Gott gibt, dann sind wir wirklich unser eigener Herr. Und dann müssen wir auch gar nicht mehr von Religion oder Moral reden, sondern wir müssen sagen, das ist, was ich will. Also das ist, was er dann sehr konsequent rüberbringt, auch Nietzsche.
Das heißt, er hat jetzt die Grundlage gelegt, jetzt sind wir eigentlich selber Gott.
Richtig.
Kann man sagen, im Lauf der Geschichte. Also es geht immer weiter weg jetzt bei diesen Philosophen von den Grundlagen der Bibel, die natürlich nicht perfekt vorher war in der Gesellschaft, weil wir Sünder sind, aber die ansatzweise noch da war. Er will jetzt auf Moral ganz verzichten.
Richtig.
Und wie geht das in der Gesellschaft? Weil
genau,
also ich hätte ganz gern, dass mein Nachbar mir keine überbrät, weil er mein Haus schön findet oder was ähnliches, was Schwieriges
bei meinem alten Haus. Ja, bei Nietzsche spannend, dass er nicht nur der Philosoph ist dann, sondern durchaus es auch ins Leben übersetzt. Also zum Beispiel im Blick auf Ehe sagt er, naja, wenn die Leute so in den 20ern sind, dann mag Ehe ganz nützlich sein oder nötig, sagt er. Wenn sie in den 30ern sind, dann ist es eher eine nützliche Sache, aber nicht wirklich nötig. Und im späteren Leben ist Ehe oft schädlich und befördert die geistige Rückbildung des Mannes. Ja, also so hat er sich hier ausgedrückt. Und das ist so anders als das biblische Bild von Ehe.
Ja. War seine Ehe glücklich ganz nebenbei?
Also ich glaube nicht.
Ja, das klingt bei mir auch so. Ja.
Also wenn du in die Bibel schaust, Christus und die Gemeinde, das soll die Ehe widerspiegeln. Eine Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, die gemeinsam zur Ehre Gottes leben, die sich gegenseitig unterstützen, die sich ergänzen. Also bei den Aussagen von Nietzsche merkst du seinen Nihilismus. Also das heißt, er weiß Leben oder er denkt zu wissen, Leben macht keinen Sinn. Und ja, vielleicht er ist letztendlich am Wahnsinn gestorben. Weiß nicht, ob das dann letztendlich damit eingewirkt hat. Vielleicht war es auch nur organisch oder so. Mhm. Aber er hat das schon mal was ganz Wesentliches in Anführungsstrichen gedacht. Und Oscar Wilde hat dann sehr ähnlich gedacht. Er hat so diesen gleichen rebellischen Geist gehabt wie Nietzsche. Und Wilde sagt, die meisten Menschen sind jemand anderes, ihre Gedanken sind die Meinungen von anderen, ihr Leben eine Kopie, ihre Passionen ein Zitat.
Finde ich nicht so schlecht beobachtet.
Nee, ist gut, habe ich auch gedacht, nur hat er als Grundlage für dieses Zitat das Leben des Jesus angeschaut.
Nein.
Ja.
Okay.
Und er hat einfach gesagt, okay, er hat sich nicht sagen lassen von den anderen. Er war kein Zitat der anderen und
ja,
so gut, weiter.
Das stimmt ja.
Das stimmt. Aber er war so nah dran an der Wahrheit, in Anführungsstrichen, und ging doch komplett vorbei. Mhm. Ja, also er hat damit recht, aber er bringt natürlich seine Thesen hier im viktorianischen Zeitalter. Da spürt man also die Rebellion schon gegen die Gesellschaft. Und er übernimmt dann schon Nietzsches Gedanken und sagt, es gibt keine Moral. So etwas zum Beispiel bei Büchern hat er es festgemacht. Wie moralische oder unmoralische Bücher gibt es nicht. Sie sind gut oder schlecht geschrieben, das ist alles. Ja, also Ethik ist für ihn eine reine Geschmacksfrage, mehr nicht. Und deswegen sieht er zum Beispiel auch in der Ehe, also so wie Nietzsche über Ehe redet, auch Wilde, sagt, Ehe ist eine Institution, die sollte abgeschafft werden, weil sie die Möglichkeit des Einzelnen, seinem sexuellen Verlangen nachzugehen, Grenzen setzt.
Da hat er recht.
Ja?
Also mit den Grenzen, nicht mit dem Abschaffen.
Mit den Grenzen.
Ja.
Aber du merkst, du hörst hier den Rousseau schon wieder rüber. Mhm. Ja, also da nimmt er es her. Und heute sind seine Gedanken von Wilde leider in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und an diesen Beispielen wird sehr deutlich, wie wichtig das Denken ist. Das Denken prägt irgendwann mein Handeln und dann wird es, davon hatten wir es am Anfang, zu meinem Glaubensgrundsatz, den ich eben nicht mehr hinterfrage. Und deswegen ist wichtig, dass ich auch begreife, wer denkt hier wie und in welche Richtung geht das.
Jetzt haben wir eine ganze Entwicklung gemacht und wir werden jetzt hier fieserweise abbrechen, genau, weil der Podcast zu lang wird und ihn ja, wie schon angekündigt, zweiteilen. Ihr müsst jetzt noch eine Woche warten, bis ihr die Antwort bekommt. Ich nur 2 Minuten, weil wir nehmen gleich weiter auf. Wir sind gleich im Thema drin, ohne Pause. Also die Frage ist jetzt natürlich, wir haben jetzt die Entwicklung gesehen von den Philosophen, Denken. Oscar Wilde war Schriftsteller, irischer übrigens. Ich habe den immer für einen Amerikaner gehalten.
Ja, richtig.
Aber ist ihre. Und wie das da von den Philosophen über die Schriftsteller hin zu, was ist Marx, ja,
Gesellschaftskritiker, ja, oder auch Philosoph, ja.
Aktivist würde man heute vielleicht sagen oder
Stimmt, ähnliches. Stimmt, das wäre der Name heute.
Heute, ja. Und wie das immer mehr kam und wir merken, je mehr es in unserer Zeit ankommt, desto mehr ist es Mainstream, desto mehr Leute glauben das. Mhm. Weil 1900, da war das eben so ein verrückter Schriftsteller oder ein Philosoph, die das gesagt haben, die normalen Leute haben anders gelebt. Mhm. Na, wenigstens offiziell. Das ist ein anderes Thema. Jetzt ist die spannende Frage natürlich, die werden wir im nächsten Podcast behandeln. jetzt wurde viel zerstört. Mhm. Was tritt denn an die Stelle dagegen? Mhm. Und wie kann man dem begegnen? Wie hilft uns das dann?
Genau.
Wie wir da mit dem Evangelium ansetzen können oder das verständlicher machen können. Weil Richtig. Das ist ja der Sinn des Ganzen, nicht nur eine Geschichtsstunde, sondern ein tieferes Verständnis, wo kommt das alles her? Das wird heute alles so gesagt, aber es hat Hintergründe und es kommt nicht aus dem Nichts.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das habe ich bei Truman gelernt. Es kommt nicht aus dem Nichts, sondern es hat große Vorbereitungen und es hilft dann schon, Dinge zu verstehen auch wirklich und auch, wie du sagst, Ansätze im Gespräch zu haben, zu zeigen, ja, das ist die Linie, da sind die Weichen.
Ja, das war's heute für heute bei dem Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Und ja, wir hoffen, ihr habt besser verstanden, warum wir als Gesellschaft dort stehen, wo wir stehen. Was so entscheidende Weichen die letzten 400 Jahre waren, warum wir auf diese Gleise gekommen sind. Und im nächsten Podcast, wie gesagt, wird näher darüber gesprochen, was man auch da dagegen setzen kann. Allgemein, wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast@efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen.